Herzlich willkommen zur Bibelstunde hier bei uns in Aidlingen. Wir Schwestern, wir freuen uns, dass Sie an diesem Sommersonntagnachmittag aus nah und fern zu uns hierher gekommen sind. Sie alle und auch unsere Schwestern im Haus Weitblick und die Eltern mit ihren Kleinkindern bei der Übertragung oben im Mutterhaus grüße ich mit dem Wochenspruch für die neue Woche. Aus Lukas 10, Vers 16. Christus spricht zu seinen Jüngern: Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Gleich zu Beginn möchte ich die Abkündigungen einflechten. Zurzeit finden die Israelwochen 2019 im Credo-Buchcafé unten in Aidlingen statt, bis Samstag, 6. Juli. Freuen Sie sich auf hochwertige Produkte aus dem Heiligen Land, Bücher, Musik, kulinarische Spezialitäten, Kosmetik und Geschenkartikel. Das Israel-Seminar, der 6. Aidlinger Seminartag am 19. Juni, Israel erleben mit Leib, Seele und Geist, mit Pfarrer Markus Hegele, ist leider ganz ausgebucht. Die nächste Bibelstunde ist am kommenden Sonntag mit Schwester Gabi Strobel. Da darf ich ganz herzlich einladen mit Liedern der Kinder des Musik- und Bewegungstherapieprojekts unter der Leitung von Kerstin Pfeiffer. Und am 6. Juli, da findet der Lobpreisabend mit Manuel Nägele statt. Er ist Theologe und Assistent an der Theologischen Fakultät in Tübingen. Und noch eine kleine Vorschau auf den 7. Juli, den Sonntag, da ist die Bibelstunde mit dem Aidlinger Chor und mit unseren Bibelschülern, die sich dann auch schon wieder verabschieden. So schnell geht ein Jahr vorbei. Und jetzt lade ich Sie ein, dass wir miteinander den dreieinigen Gott mit dem Lied Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, loben. Sie finden es in diesem grünen Buch unter der Nummer 6 und wir singen alle 4 Strophen. Danke, Schwester Renate, fürs Begleiten.
Mal gucken, wenn es sich nachher noch auf die Noten setzt, dann kann ich nichts mehr lesen. Ja, wie groß bist du? Schön, dass wir so singen können und es ist auch gut, dass wir so immer wieder Jesus anschauen. Uns vor Augen halten, wer er ist. Und das nicht nur in Zeiten, wo wir wirklich jubeln können, sondern auch dann, wenn wir vielleicht gerade nicht mehr über unsere Probleme hinausschauen können. So hat es auch der Psalmist im Psalm 71 gemacht. Und wir beten miteinander einige Verse daraus. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Sei mir ein starker Hort, dahin ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Mein Gott, hilf mir aus der Hand des Gottlosen, aus der Hand des Ungerechten und Tyrannen. Denn du bist meine Zuversicht, Herr, mein Gott, meine Hoffnung von meiner Jugend an. Ich bin für viele wie ein Zeichen, aber du bist meine starke Zuversicht. Gott, deine Gerechtigkeit reicht bis zum Himmel, der du große Dinge tust. Gott, wer ist dir gleich? Du lässt mich erfahren viel Angst und Not und machst mich wieder lebendig und holst mich wieder herauf aus den Tiefen der Erde. Du tröstest mich und bringst mich wieder zu Ehren. Meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast, sollen fröhlich sein und dir Lob singen. Vielleicht haben Sie es gemerkt, immer wieder, du bist. Du bist mein Fels, du bist meine Burg, du bist meine Zuversicht oder du bist meine starke Zuversicht. In einem Lied geht es auch darum, du bist, ja, so bist du, Jesus. Das Lied heißt, du bist Christus. Und es ist ein Lied der Hingabe und des Staunens, dass dieser Christus, dieser Herr Jesus auch da ist, bei uns lebt, in uns lebt und wir in ihm. Du bist Christus, ein Lied der Hingabe, vielleicht mit einer relativ schlichten Melodie, aber ich denke, das passt auch.
Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass wir an diesem schönen Sonntagnachmittag hier zusammen sein dürfen in deinem Namen und dass wir in aller Freiheit und im Frieden dein Wort hören dürfen. Danke, dass uns niemand deswegen irgendetwas Böses tut. Du siehst aber heute auch deine Verfolgte und deine leidende Gemeinde, die es schwer hat und wo es gefährlich ist, zu einer Bibelstunde zu gehen. Stärk du sie in besonderer Weise. Und du siehst jeden von uns jetzt, wie er hergekommen ist. Du weißt, Herr, was unser Herz bedrückt und bewegt. Du weißt, Herr, was wir brauchen. An Wegweisung von dir, an Trost, an Zuspruch, an Ermutigung, an Aufrichtung. Herr Jesus, dein Wort ist Balsam und hat heilende Kraft. Und so begegne uns heute Nachmittag und sprich du selber mit uns. Amen. Um was geht's? Das ist eine neugierige, aber auch eine sehr interessierte Frage. Um was geht's? So fragt einer, der sich informieren möchte. Um was geht's? Das ist eine ehrliche Bitte von jemandem, der in ein Geheimnis eingeweiht werden möchte. Um was geht's? War das Erste, was mich mein behandelnder Arzt fragte, wenn ich zu ihm kam. Wir merken, die Frage, um was geht's, ist äußerst wichtig. Sie stellte sich mir beim Lesen von Johannes 15. Und Gott hat ein Prinzip, das sich wie ein roter Faden durch die Bibel durchzieht. Wenn Gott etwas Wunderbares tun will, beginnt er mit einer Schwierigkeit. Und wenn er etwas sehr Wunderbares tun will, dann beginnt er mit einer Unmöglichkeit. Das hat mich schon oft aufgerichtet. Darum geht's. Es war nach dem Abendmahl am Gründonnerstagabend. Jesus vertraut seiner 11-köpfigen Jüngerschar, die zum großen Teil aus Fischern und Handwerkern bestand, sein Vermächtnis an. Menschlich betrachtet eine völlige Unmöglichkeit. Die Jünger waren doch alle miteinander unbedeutende und ungelehrte Leute aus dem nördlichen Hinterland, aus Hintertupfingen, aus Galiläa. Dieser Landstrich war verachtet. Da rümpften die Hauptstädter in Jerusalem die Nase, wenn sie nur schon den Dialekt hörten. Und diese Männer lässt Jesus in sein Herz blicken. Und diesen Männern vertraut er sein Vermächtnis an. Dr. Meyer sagt dazu, Gott möchte etwas noch nie Dagewesenes, etwas ganz Neues gründen, die Gemeinde des neuen Bundes. Jesus denkt auf seinem letzten Weg nicht an sich, an das, was jetzt auf ihn zukommt. Jesus denkt auf dem letzten Weg an die Frucht seiner Leiden, an die Gemeinde, die durch seine Jünger entstehen wird. Und dabei hat er bereits sie und mich im Auge. Unter diesem Aspekt, um was geht's, wird diese Frage noch prickelnder. Und jetzt lesen wir miteinander aus Johannes 15, Vers 1 bis 5. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Jede Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das sind einzigartige Worte, mit denen Jesus ein Bild uns vor Augen malt, wie es schöner nicht sein kann, und indem er uns sagt, um was es geht. Es geht um die Dreierbeziehung, um Jesus, den wahren Weinstock. Das kommt da dreimal vor, um den Vater im Bild des Weingärtners. Viermal wird er erwähnt und um die sorgfältige Rebenpflege. Auch das wird viermal hervorgehoben. Ihnen gilt die Zuwendung, die ganze Zuwendung und Fürsorge von Vater und Sohn. Und nur in der Verbindung mit Jesus, wenn die Rebe an ihm bleibt, es kommt sechsmal, bringen sie Frucht, reife Frucht, Frucht, die Gott gehört, nicht den Reben. Frucht, die einzig die Ehre Gottes zum Ziel hat. Und da merken wir, es geht um viel, um sehr, sehr viel. Um ein Geheimnis, das uns der erhöhte Jesus Christus durch seinen Geist offenbaren muss. Zuerst geht's als erstes um die Kraftzentrale, um den Weinstock. Jesus sagt in Vers 1 und Vers 5 zweimal, ich bin der wahre Weinstock. Allein Jesus Christus steht dieser Hoheitstitel zu. Ihn hat der Vater als echten Weinstock in die Welt gepflanzt. Jesus ist damit das tragende Element der Gemeinde des neuen Bundes. Wir könnten auch genauso gut sagen, Jesus ist das krisensichere Kraftwerk, die unversiegbare, unaufhörlich sprudelnde Heilquelle, die ihren Ursprung in der Ewigkeit hat. Professor Schlatter sagt, Jesus ist wirklich mit der Kraft ausgerüstet, Reben aus sich wachsen zu lassen und fruchtbare Treibe zu treiben, wie der Weingärtner sie sucht. Denn in Jesus Christus, da wohnt die ganze Fülle des Vaters. Und mir stellt sich hier die Frage, kenne ich Jesus? Kenne ich ihn wirklich? Und immer wieder merke ich, ich kenne ihn viel zu wenig. Wir müssen Jesus besser kennenlernen, den Menschensohn und den Gottessohn. Er ist unser Schicksal und das Schicksal der ganzen Welt. Und deshalb, wenn Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, so beinhaltet dies das Geheimnis unerschöpflicher Kraft. Und deshalb geht es zum Zweiten um die Reben. Dieser Hoheitsanspruch Jesu, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, ist eines der schönsten Bilder, das wir in unserer Bibel haben. Ich habe mich als erstes mal gefragt, ich komme da vom Nordschwarzwald, ich kenne die Reben nicht. Was sind denn eigentlich die Reben? Und da erinnerte ich mich an die Tischkarte von der Hochzeit meiner Nichte, die ein kleiner, sauber geschnittener Rebzweig zeigt, weil die Familie des Bräutigams aus dem Markgräflerland stammte. Und die habe ich aus der Versenkung rausgeholt und habe sie neben mich hingelegt und habe sie mir immer wieder angeschaut. Und dann hat mir ein Weingärtner, einen abgesägten Weinstock mit zwei so kümmerlichen Reben dran geschenkt. Und da ist mir so richtig bewusst geworden, ja, die Reben, wenn man die so anschaut, die geben wahrhaftig nichts her, aber auch gar nichts. Gucken Sie, jetzt fallen sie gleich wieder ab. Die Rebe, das ist mir bewusst geworden, diese dünnen Dinger, die sind kein starker Ast. Die Reben sind nicht die tiefen, bis zu 30 Meter langen Wurzeln, die sich nach dem Wasser ausstrecken und den Weinstock mit Nährstoff versorgen. Nein, und die Reben sind erst recht nicht der Stamm, der die Zweige hält und trägt. Sie sind auch nicht die schützende Rinde. Die haben schon gar keine Rinde. Die hat nur der Weinstock. Und sie sind auch nicht das Blätterwerk, auch nicht die Krone und erst recht nicht die Frucht, die Trauben. Jesus macht eine glasklare Aussage. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne Jesus ist die Rebe nichts, gar nichts. Wertlos. Der Weinstock, machen wir uns nochmal bewusst, ist Jesus. Die Schosse, die Zweige, die aus ihm wachsen, Das sind die Jünger. Und die Frucht, die da dran wächst, das sind die Menschen, die durch sie zum Glauben an Gott finden, die Gemeinde. Und man kann nur staunen, wenn man Zeugnisse hört, durch wen oder wie jemand zum Glauben gekommen ist. Der, der das gesagt hat, der weiß davon überhaupt nichts. Vielfach weiß er das nicht. Und das ist die Frucht, die an den Reben wächst, die einzig Jesus schafft und die den Vater ehrt. Die Reben, die sind wegen der Trauben da. Was für eine Würde! Und wie werde ich so eine Rebe am Weinstock? Durch eine Lebensübergabe, eine grundsätzliche Lebensentscheidung für ein Leben mit Jesus. Manche können da wie aus der Pistole geschossen ein Datum nennen. Ich weiß, irgendwann im August 1970, da habe ich mein Leben Jesus übergeben. Andere haben kein Datum. Darauf kommt es nicht an. Wichtig ist, dass ich Jesus in mein Leben hereingelassen habe. Dass dieses neue Leben er durch den Heiligen Geist in mir lebt. Und dieses neue Leben, das ist nicht mehr in der irdischen Vergänglichkeit, sondern in der Ewigkeit verankert. Das ist ewig. Das kann mir niemand nehmen. Dieses neue Leben, der Anschluss an die nie versiegende Kraftzentrale, an den Weinstock Jesus, kann mir auch kein Tod rauben. Wer zu Jesus gehört, ist Rebe am Weinstock. Handverlesen und als Geschenk vom Vater dem Sohn übergeben. Der Jesus sagt mal, er stoßt keinen weg, der zu ihm kommt. Der Vater hat ihn ihm gegeben. Wunderbar. Jesus schlägt keinem die Tür vor der Nase zu. Bei Jesus ist der, der kommt, willkommen. Und das ist ein Wunder. Ein Wunder, das kann ich nicht begreifen. Pfarrer Lüthi sagt fein, wir Menschen haben es nicht in unserer Hand, ein solcher Zweig zu werden. So wie es der Weinstock ist, der die Zweige treibt und trägt, so ist es Jesus Christus, der arme, halb wilde Menschen würdigt. Halb wilde. So völlig mit ihm vereinigt zu werden, wie der Zweig mit dem Weinstock vereinigt ist. Christus allein ist es, der uns aus nutzlosen Wildlingen zu edlen und tragfähigen Zweigen macht, durch die sein Leben fließt. Ich kann da nur staunen, immer nur staunen. Und erst recht darüber, dass der Herr Jesus mich gesucht und gefunden hat, dass er mich überwunden hat. Ich habe mal gesagt, ich will alles, nur kein Christ werden. Dass er mich hineinnimmt in die tiefe und innige Gemeinschaft mit sich und dem Vater und dem Heiligen Geist. Und dabei weiß er doch genau, wer wir sind, wie tief und zäh die Gottesfeindschaft in unser Wesen eingewurzelt ist. Bevor ich zum nächsten Punkt komme, singen wir das Lied. Unser Herr sagt uns in seinem Wort, dass er der Weinstock ist. Es kommt im grünen Buch Nummer 423. Wir fragten uns, um was geht's? Und wir stellten fest, es geht um den Weinstock Jesus, die Kraftzentrale. Es geht um die Reben. Und dieses Weinstock-Rebenleben braucht zum Dritten die pflegende Hand des Weingärtners. Darum geht's. Bei der Beschäftigung mit Johannes 15, da wurde mir erst bewusst, wie arbeitsintensiv, wie aufwendig die Pflege eines Weinbergs ist. Ein Weingärtner sagte mir, dass er jedes Jahr circa bei seiner Arbeit, die ganz normal ist, 18 Mal jeden Weinstock umkreist. 18 Mal im Jahr. Das hat mich überwältigt. Und das immer neu. Da kann man keine Pause machen. Da gibt's keinen Urlaub. Jesus, der Sohn Gottes, sagt seinen Jüngern und seiner Gemeinde des neuen Bundes für das neue Leben aus ihm die allerbeste lebenslängliche Pflege zu. Er sagt, mein Vater ist der Weingärtner. Der Vater im Himmel, der alles so unendlich liebevoll und wunderschön erschaffen hat. Er ist der Liebhaber des Lebens, heißt es in einer Stelle im Sirachbuch. Er ist der allerbeste Weingärtner, der Fachmann überhaupt. Und auf ihn und seine Arbeit lenkt der Weinstock Jesus unseren Blick. Und auf sein unentbehrliches Arbeitsgerät, das Winzermesser. Also ich muss Ihnen sagen, ich zucke da innerlich ein bisschen davor zurück. Warum? Weil ich es Gott nicht zutraue, dass er es einzig und allein nur gut mit mir meint. Und die Verse 2 bis 6, 6 und 6, die das ausdrücken, die gehören zum Vermächtnis Jesu, die darf man nicht streichen. Das sind überaus heilsame Worte, mit denen Jesus das Allernormalste von der Welt beschreibt. Jede Rebe an mir, die Frucht bringt, schneidet er ab. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, Entschuldigung, die schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht bringt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Wenn jemand nicht in mir bleibt, wer die Beziehung zu Jesus löst, wer von ihm weggeht, dem geht es wie der unfruchtbaren Rebe, er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen, ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Diese Worte Jesu, mein Vater ist der Weingärtner, die haben mich bei der Vorbereitung richtig froh gemacht. Und deshalb nehme ich sie alle zu einer kleinen virtuellen Spritztour in den Weinberg mit. Wissen Sie, das ist eine Wissenschaft für sich, das ist unser Württemberg, gell? Den Weinberg kennzeichnen Schönheit und Ordnung. Schönheit und Ordnung, das ist ein Kennzeichen für Gott. Und das Winzermesser ist das Handwerkszeug eines jeden Weingärtners seit alters her. Er benötigt es für die Pflege einer jeden einzelnen Rebe. Es ist für die Rebenerziehung unentbehrlich. Ich habe gelesen, Der Rebschnitt ist die erste Erziehungsmaßnahme, die einen kontrollierten Weinbau ermöglicht. Er ist nicht nur für Menge und Qualität der kommenden Ernte entscheidend, sondern auch für die Langlebigkeit und die Vitalität der Reben. Wer keine Blätter, sondern Trauben züchten möchte, muss seine Reben wiederholt fachmännisch mit dem Winzermesser zurückschneiden, ausputzen. Ohne Rebschnitt wird nichts. Das hat Jesus im Blick und malt Jesus den Jüngern aller Zeiten vor Augen. Reben und Menschen, die zu Jesus gehören, brauchen, damit sie nicht verwahrlosen, vergammeln und verlottern, Erziehung und Reinigung. Unaufhörlich arbeitet der Winzer mit dem Winzermesser daran, dass zur Erntezeit eine bestmögliche Qualität der Trauben und letztendlich des Weines gewährleistet ist. Und bereits im Spätherbst werden die dürren Reben abgeschnitten. Der Weinberg schaut recht kahl und mickrig aus, gell? Und erst recht im Winter. In dieser Ruhezeit scheint alles wie abgestorben und tot. Und solche Zeiten kennen Sie und ich in Ihrem Leben auch. Dürrezeiten, Trockenzeiten, Winterzeiten. Da scheint alles wie abgestorben und tot. Aber es ist eine notwendige Ruhezeit. Und nach dem Haupt- und Feinschnitt im Frühjahr bleiben nur 1 bis 2 kurze Triebe mit wenigen Augen übrig. Der Weinstock schaut aus wie ein Kreuz. Und später bilden sich an den Schnittwunden kleine Tropfen, die zur Erde fallen. Der Kenner sagt dann, der Weinstock blutet. Das sind die Tränenzeiten. Trauerzeiten, die schweren Zeiten. Und einige Zeit später werden an einem Regentag die Triebe fachgerecht, ich möchte fast sagen, liebevoll nach unten gebogen, nicht zerbrochen und dann am Draht festgebunden. Und im Mai schießen fast über Nacht viele Zweige und Blätter hervor. Das durfte ich in dem kleinen Weingarten von Frau Benz in Pörtschach sehen. Jeder Weinstock hatte neue hellgrüne Blätter getrieben. Mir hat ein Weingärtner erzählt, vor zwei Jahren, da hat es doch im April, Ende April nochmal so gefroren. Und da sind die ganzen Reben kaputt gegangen. Und er hat gesagt, es ist alles aus. Und dann hat er was erlebt, was er noch nie erlebt hatte. Jede Rebe hat unten, neben dem Weinstock, 2 Augen, die hat sie. Und nach dieser kalten Zeit, da wurden diese Augen plötzlich aktiv und der Weinstock hat aus diesen Reben lauter neue Zweige geschossen und Triebe. Und er hat gesagt, das Beschämendste war, der Ernteertrag war nicht weniger als im Jahr vorher. So ist Gott. Das sorgt sogar dafür vor, dass wenn es ganz dick kommt, dass man denkt, jetzt ist alles futsch und erfroren und tot, dass da noch was da ist, dass wieder Leben rauskommt. Er kann Totes zum Leben erwecken. Und das sind die geschlossenen Blüten. Und der Weinstock, die Blüte, die muss so betörend gut duften, dass kein Parfüm da dran hinkommt. In dieser Zeit, wenn der Weinberg blüht, da darf der Weingärtner nicht in den Weinberg gehen. Da braucht der Weinberg die Rebenruhe. Hat mir auch gefallen. Und die Reben, über die Wind und Wetter gehen, sind Kletterpflanzen. Die haben die Tendenz, ins Laub zu schießen. Und beim Rebschnitt unterscheidet der Winzer mit 100%iger Treffsicherheit zwischen fruchtbaren und unfruchtbaren wilden Reben. Diese wilden Reben, die Wasser- und Seitentriebe, die Ranken und Schmarotzer, die der Rebe die Nahrung nehmen, die müssen weg. Nicht aus Mitleid. Da hilft kein Mitleid. Die müssen weg, weil es sonst keine Frucht gibt. Dadurch wird die Zufuhr von Nährstoffen aus dem Weinstock gewährleistet und die Rebe wird dadurch robust. Und dieses abgeschnittene Rebholz, das durfte nicht für das Altarfeuer verwendet werden. Es taugte auch zu nichts, bis heute nicht, weder zum Flechten noch zum Schnitzen noch zum Heizen. Der Winzer verbrennt die toten Zweige in der Ecke seines Weinbergs. Und Jesus sagt, die Rebe ist dazu auserwählt und bestimmt, dass sie wie ein Kanal mit dem Weinstock verbunden ist und Frucht, viel Frucht bringt. Frucht, die bleibt und dass dadurch der Vater verherrlicht wird. Darum geht's, um die Verherrlichung Gottes. Jesus sagt, mein Vater ist der Weingärtner. Das Winzermesser ist in Gottes Hand. Das gibt er nicht aus der Hand. Die Pflege der Reben ist Chefsache. Das überlässt er keinem Engel und auch keinem Menschen. Auch wenn Menschen manchmal meinen, sie müssten einen beschneiden. Nein, das macht der Herr selber. Weil jede Rebe ist ihm unwahrscheinlich kostbar, sie ist ihm seinen einzigen und geliebten Sohn wert. Er möchte sie eine Ewigkeit lang bei sich haben. Und deshalb schneidet und biegt und erzieht und reinigt Gott jede einzelne seiner Reben persönlich. Und deshalb sagt Jesus nicht, jede Rebe an mir, die Frucht bringt, lobt er. Nein, jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Die Reinigung im Griechischen steht da säubern, ist unumgänglich. Sonst wird nichts, nicht aus der Rebe und nicht aus den Jüngern. Beide brauchen lebenslänglich die erziehende Pflege des allerbesten Weingärtners, des wahren Experten. Gott ist in seiner Weisheit und Liebe und in seiner göttlichen Erziehung im Gegensatz zu irdischen Erziehern vollkommen. Jeder irdische Erzieher hat Grenzen und keiner ist vor Irrtümern und Missgriffen geschützt. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt in Kapitel 12, Vers 10 und 11, unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Ihren Vorstellungen. Hat mir gefallen. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein, sagt ganz nüchtern der Schreiber des Hebräerbriefs, vermutlich der Paulus. Der himmlische Weingärtner hat immer unser Bestes im Auge. Seine Erziehung zielt darauf hin, dass wir hoffähig werden für den Himmel. Gott verlangt von seinem Volk, dass es sich von der Sünde trennt. Er verlangt von seinem Volk Heiligkeit. Fritz Laubach schreibt, diese Teilhabe am Wesen Gottes, die Heiligung unseres Lebens, erlangen wir als Kinder Gottes nicht nur durch den Glauben, sondern auch durch die Erziehung Gottes. Der Apostel verharmlost die Wirklichkeit und den Ernst des Leidens nicht. Und deshalb dürfen wir die Erziehung nicht gering achten. In Sprüche 3, Vers 12 steht, wen der Herr liebt, den erzieht er und liebt ihn doch wie ein Vater seinen Sohn. Eltern und Lehrer wissen, das kostet Kampf. Da muss man manchmal ellenlang immer das Gleiche sagen. Und stößt man auf Widerstand, das ist nicht leicht. Dazu gehört das Nein sagen. Meine jüngste Großnichte, die konnte mit 14 Monaten schon sehr gut Nein sagen. Das war ganz fest in ihrem Sprachschatz drin und immer zur rechten Zeit. Und wir wissen, jede Autorität verlangt Gehorsam. Die Eltern, die Lehrer, die Ausbilder, der Zahnarzt, wenn er sagt, Mund auf, Kopf zur Seite, ausspülen und so weiter. Und wir machen alles, gell? Oder im Straßenverkehr, die Polizei, der Bund. Ich weiß nur vom laissez-fairen Erziehungsstil, wo die Kinder immer nur das machen müssen, was sie wollen. Und wo dann am Morgen fragen, Mama, muss ich heute wieder das machen, was ich will? Der lebendige Gott, die höchste Majestät, erwartet von seinen Kindern nichts Halbes. Er erwartet ganzen Gehorsam und eine ganze und freiwillige Hingabe unseres ganzen Lebens an ihn. Paulus nennt das in Römer 12, Vers 1 und 2 das einzig Vernünftige und Richtige, das wir tun können. Vielleicht ist das gerade heute dran. Auf dem Weg der Nachfolge, da ist nicht jeder Tag Sonnenschein. Es wäre furchtbar. Lauter Sonnenschein macht nur Wüste. Da wächst keine Frucht. Da vertrocknet alles. Auch die trüben und dunklen Tage gehören dazu. Es gibt schwere und unverständliche Führungen, auf die es keine Antwort gibt, auch keine fromme. Engpässe, Ängste und Nöte. Da fließen manche Tränen. Es ist wunderbar, dass sich gerade in der Bedrängnis Gottes weise Erziehung offenbart. Hebräer 12, Vers 11 geht weiter. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Eine Frau, die gerade eine schwere Krankheitszeit hinter sich hatte, betete, Herr, mach mich willig, dass du mich mit dem Winzermesser ausschneiden darfst. Mir ist da geschwind das Herz stehen geblieben. Und ich habe sie hinterher ganz vorsichtig gefragt, wie haben sie das gemeint, als sie Jesus diese Bitte nannten. Und darauf hat sie gesagt, mein Mann konnte es nicht leiden, wenn ich ihn auf etwas aufmerksam machte, was nicht recht war. Das brachte viele Auseinandersetzungen mit sich. Als ich ihm dann wieder und wieder sagte, dass ich es ihm doch nicht übel nehme, sondern nur helfen möchte, dass unser Leben und das Miteinander besser gelingen würde, war er mit der Zeit damit zufrieden. Und seither können wir offen miteinander reden. Wir wollen doch nicht die Alten bleiben. Wir wollen doch umgestaltet werden in das Bild Jesu. Wir müssen doch im Glauben wachsen. In unserem Leben finden sich viele Ranken der Selbsthilfe und des Selbstvertrauens, mit denen wir versuchen, uns selber Halt zu verschaffen. Und dabei verzetteln wir uns. Zu viel schießt ins Leere. Gott geht unseren Wasserschüssen auf viele Arten zu Leibe. Er entscheidet, was überflüssig ist. Konrad Eisler schreibt: Wer das begreift, bekommt ein neues Verständnis seines Lebens. Entbehrungen, Verzichte, Pannen, Sackgassen und Schläge geraten in ein neues, versöhnendes Licht. Man läuft Gott nicht aus der schneidenden Hand, auch wenn's schmerzt und weh tut. Man bleibt drunter, man harrt aus und hält Stand. Nur der Gereinigte bringt Frucht. Der bleibt bei Jesus. Der bleibt in der Verbindung mit Jesus. Gott führt seine Leute, wie es der Liederdichter sagt, selig und doch wunderbar. Der Prophet Elia musste auf Gottes Befehl hin, um sich zu schützen, sich am Bach Grit verbergen. Ich habe mir dazu ein paar Sätze von Pfarrer Hans-Peter Wolfsberger notiert. Er schreibt: Der Name Grit kommt vom hebräischen Wort Charat. Das bedeutet fällen, abschneiden, zurückstutzen. Kann Elia das annehmen? Einfach von der Bildfläche verschwinden? Das haben schon viele gefragt. Gott, warum jetzt diese Krankheit? Ich brauche doch alle Kräfte für meine Aufgabe. Wozu diese Einschränkung? Für Elia ist jetzt dran, allein zu sein und die dunklen Wege Gottes mitzugehen und dennoch zu vertrauen. In dunklen Zeiten zu Gott hingehen, statt weg von ihm. In kleinen Enttäuschungen genau das üben. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich. An der Stelle setze ich für heute einen Punkt. Bis wir an einem anderen Mal uns erneut der Frage stellen, um was geht's? Und bevor wir das letzte Lied singen, möchte ich beten mit Worten von Friedrich Wilhelm Krummacher. Das war ja so dein Wesen von alten Tagen her, dass du dir hast erlesen, was schwach, gebeugt und leer, dass mit zerbrochenen Stäben du deine Wunder tatst und mit geknickten Reben die Feinde untertratst. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ihnen einen frohen Sonntag und auf Wiedersehen. Und jetzt ehren wir unseren Herrn und sprechen ihm mit dem letzten Lied das Vertrauen aus. Gott macht es gut, weil er uns so sehr liebt und uns in allem nur das Allerbeste gibt. Danke auch für den Dienst an der Technik. Danke, dass Sie gekommen sind.